Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute sprechen wir über das Thema Series A Readiness, was genau dazugehört und welche KPIs ihr erreicht haben solltet, bevor ihr an eine Series A geht. Darüber spreche ich mit Markus Lang, Partner bei Speedinvest.
Aber selbst in der A gibt schon so eine finde ich, direktere Korrelation als noch vor 2 Jahren zwischen Bewertung und Revenues. Während das vor 2 Jahren fast arbiträr war und irgendwie fast ausschließlich um irgendwie Zukunftsvision gegangen ist, ähnlich wie in der Seed-Runde, spielt die Frage, ob der jetzt 800.000 ERA hat oder 2 Millionen in der Bewertung schon zumindest eine Rolle.
Wann bin ich eigentlich ready für eine Series A und what does great look like these days, um es mit Markus Worten zu verfassen? Darüber sprechen wir heute und mich hat insbesondere interessiert, was sind denn eigentlich so Benchmarks für KPIs, die ich erreicht haben sollte, bevor ich das Fundraising für eine A-Runde starte. Und Markus gibt uns da sehr, sehr gute Einblicke. Wir sprechen über den Trade-off zwischen Growth und Profitability. Wir sprechen über Wachstumsraten, wie schnell muss und sollte man in 2024 wachsen. Wir sprechen über Effizienzen im Burn, aber auch in der Vertriebs- und Marketingorganisation, geben ganz klare Empfehlungen für Kack-Payback-Times in unterschiedlichen Segmenten, für Burn-Multiples. Wir sprechen über Skills, die ihr haben solltet, bevor ihr in die Series A geht und wie wichtig Product-Market-Fit versus einer Vision zu diesem Zeitpunkt ist. Das uns noch viele, viele weitere super spannende Insights gibt es in den nächsten 45 Minuten mit Markus Lang und mit mir, Julius Göhner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Und mit mir heute hier im Studio ist der Markus. Markus, grüß dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Die wiederholte Einladung, muss man an der Stelle sagen. Markus war schon mal hier. Markus, nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es viele neue ZuhörerInnen, die dazugekommen sind, seitdem du in fast einer der ersten Folgen, glaube ich, mal zu Gast warst bei uns. Erzähl doch kurz einmal, wer bist du und was machst du?
Ja. Vielen Dank nochmal, freut mich, zurück zu sein. Ich bin der Markus, Markus Lang, bin jetzt seit knapp einem Jahrzehnt bei Speedinvest, verantworte dort unser B2B SaaS und Software Infrastructure Team. Und bin eigentlich so seit knapp einem Jahrzehnt als VC tätig, habe zuvor selbst gegründet gehabt und bin dann 2014 auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Vielleicht 2 Sätze zu Speedinvest, soll ja keine Werbeveranstaltung werden. Wir sind ein Seedfonds, das sind wir seit 2011. Was sich geändert hat, ist, dass größer werdenden Fund-Sizes wir eine größere Mannschaft sein können, mehr Boots on the Ground haben können, mehr operativen Support bieten können, aber der Core ist seit 2011 der gleiche und das ist Pre-Seed und Seed. Wir glauben, dass wir ganz gut drin sind, Gründerinnen und Gründer dabei zu unterstützen, von 3 auf 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen, hinten raus. Wenn es um die Skalierung geht, von 100 auf 1000, gibt es andere, die machen das viel, viel besser. Aber persönlich bin ich überzeugt davon, dass für diesen Rollercoaster ganz am Anfang es wahnsinnig wichtig ist, dass man den oft miterlebt hat und so ein bisschen von Pattern Recognition profitieren kann. Im Idealfall selbst als Gründerin, als Gründer durch diesen Rollercoaster des Unternehmertums durchgegangen ist und so ein guter Sparringpartner für Entrepreneurs sein kann. Das versuchen wir seit 10 Jahren. Das funktioniert auch ganz, ganz gut. Haben Ende voriges Jahr unseren vierten Flagship Fund geclosed. Investieren aus einem 350 Millionen Seed Fund. Und unser initiales Ticket ist immer ganz früh Pre-Seed und Seed. Ich würde sagen Hälfte Pre-Seed, Hälfte Seed. So, ich sag mal, von ein paar hunderttausend bis so 3 Millionen initiales Ticket. Mittlerweile können wir dann in Folgerunden weiter investieren und so ein reliable Partner sein. Aber unser Kern ist wirklich früh rein, getting the hands dirty und der Weg zu Product Market Fit und Early Scale.
Jetzt erinnere ich mich, Markus, dass das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, du so ein bisschen in der Transition warst von Wien nach Berlin oder zumindest einen Teil deiner privaten Zeit auch nach Berlin verlegt hast. Ist das immer noch so? War diese Transition erfolgreich? Hast du dein Herz ein bisschen an Berlin verloren oder wie schaut es da aktuell aus? Wie oft sehen wir dich auf deutschem Grund hier in Berlin?
Ganz regelmäßig. Ich pendel so zwischen Wien, wo Speed Invest gestartet hat und immer noch das Headquarter hat und wo meine Familie sitzt, Berlin, das ich über die letzten 18 Monate wirklich noch mehr schätzen und lieben gelernt habe, und London, weil wir da einfach ein großes Büro haben, ich ein paar Beteiligungen habe und natürlich gerade in Richtung Series A, B-Fans immer noch viel der europäischen Musik in London spielt. Ja. Genau, aber Berlin ist, also es gibt ja viele, die mir dann hier in London sagen, ja, Wien, Berlin ist eh more of the same, und das ist wirklich einer der größten Irrtümer, denen man unterliegen kann. Also ich glaube, nicht mal die Sprache ist gemeinsam, auch wenn es theoretisch so wäre, und auch ansonsten ist Berlin natürlich viel, viel bunter, ein bisschen verrückter, kreativer und ist schon eine wahnsinnig coole Stadt, ja.
Also ich glaube, hat beides total für sich. Ich habe auch mal eine längere Zeit in Wien verbracht während meiner Beratungszeit. Fand ich auch super schön, aber wie du sagst, halt wirklich anders, hat einen anderen Charakter, die Stadt. Jetzt habt ihr euren Flagship-Fund geclosed letztes Jahr. Mich würde mal interessieren, Markus, wie viel Beteiligung macht ihr aktuell so pro Jahr oder wie viel Beteiligung planst du mit deinem Team 2024? Ist sicherlich eine Range und hängt vom Angebot ab, aber vielleicht um ein Gefühl zu bekommen, auch als Gründer in die Fonds suchen dieses Jahr, wie viel Beteiligung macht ihr so in SaaS?
Ja, genau. Also als Fonds schätze ich knapp 30, 25 bis 30. Als SaaS-Team würde ich sagen so 5, 6, 7. Das ist so die ungefähre Größenordnung, genau.
Und diese 5, 6, 7 müssen sehr, sehr gut ausgesucht sein. Darüber sprechen wir heute nicht. Ja, darüber sprechen wir explizit nicht, sondern wir schauen uns heute mal an, okay, die Companies, die ihr begleitet, wo ihr investiert habt, von in Pre-Seed oder in Seed, die begleitet ihr, wie du schon gesagt hast, ja, auf der Reise zu weiteren Finanzierungsrunden und einem weiteren Wachstum sehr, sehr eng und helft die und coacht den. Und worüber wir heute sprechen, Markus, ist, okay, wenn die in eine Series A gehen, was sollte denn da sein? Was sollte denn auf der Zahlenseite da sein? Welche KPIs sollten erfüllt sein? Wie sollte eine Governance aussehen? Reporting, vielleicht eine Boardstruktur? Das sind Themen, die wir heute mal thematisieren wollen und wo ich natürlich extrem neugierig bin, aus deinem Mund zu hören, worauf ihr achtet oder worauf ihr mit den Teams, mit euren Teams hinarbeitet, damit es dann auch zu einer erfolgreichen Series A kommen kann.
Ja, super. Nein, eines meiner absoluten Lieblingsthemen, vor allem ich sehr, dass ich darüber reden darf. Ich glaube, was man vorweg schicken muss am Ende des Tages, ist ja so, dass das alles überstrahlende Ziel, Product Market Fit zu finden. Und das klingt fast ein bisschen philosophisch, aber eine Company zu bauen, die ein Problem für zumindest eine erste Kundengruppe löst, die bereit sind dafür zu zahlen und eine somewhat scalable, repeatable Customer Acquisition zu zeigen. So, und das ist natürlich das Allerwichtigste. Und das sage ich deshalb eingangs und vorab, weil es schon Leute gibt, die halt glauben, man kann so Fundraising und Raising in A-Round irgendwie tricken oder mit irgendwie den richtigen Prozessen umgehen. Und das glaube ich nicht. Das war vielleicht 2020, 2021 möglich, aber war auch nur kurzfristig erfolgreich. Am Ende des Tages als Startup, als Unternehmen, wenn ich kein Produkt habe, das Leute wollen und das ein Problem für die Lösung, was sie bereit sind, dafür zu zahlen, ist das langfristig zum Scheitern verurteilt. Gleichzeitig, und ich glaube, das sind ja unsere zwei Themen für heute, oder? Ist die Frage, what does great look like these days? Wir werden sicher über so diesen Trade-off zwischen Growth, Profitability, Unit Economics und wie sich das die letzten zwei Jahre verändert hat sprechen, oder? Also das ist so die eine Frage, nach welchen KPIs richte ich meine Company aus? Und die zweite Frage ist schon so, wie bereite ich mich vor und wie strukturiere ich den Skill Fundraising, um meine Chancen zu maximieren? Und deshalb meine ich, ich glaube, die Wurzel des Ganzen ist, gesundes Geschäftsmodell, Produkt, das ein Problem löst. Aber selbstverständlich ist Fundraising auch ein Skill. Und wenn ich das richtig mache und den richtigen Datenraum habe und die richtigen Informationen parat habe und den Prozess gut manage, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das einen Einfluss hat, wie erfolgreich die Series A dann wird. Und gleichzeitig, und dann halte ich die Klappe, heißt ja, weil das ist dann sofort die berechtigte Kritik, die kommt, na gut, jetzt haben die eine Series A gerast, aber was heißt denn das? Und diese Kritik stimmt natürlich. Gleichzeitig können wir jetzt nicht darauf warten, bis die Seed Stage Company verkauft ist. Das dauert irgendwie 10 Jahre bis zum erfolgreichen Exit. Das heißt, ein erster Indikator, dass die Firma auf einem guten Track ist, ist natürlich neben KPI-Wachstum auch die Tatsache, dass es Gründerinnen und Gründer schaffen, mit uns als Seed Investor eine gute Series A von einem guten Fallround-Fonds zu raisen. Das ist nicht sozusagen der allumfassende Erfolg, aber es ist ein Indikator, dass die Firma am richtigen Track ist.
Quasi ein starkes Signal aus dem Markt. Du hast ein paar sehr interessante Punkte schon angesprochen, Markus, wo ich einfach nochmal vielleicht nachfragen oder nachschärfen will. Du sagst, wenn ich es richtig verstanden habe oder ich richtig interpretiere, eine Seed-Runde oder eine Pre-Seed-Runde kann man schon auch noch raisen auf einer Produktvision oder auf einer Geschichte ohne Product-Market-Fit. Du sagst ganz klar, in der Series A ist es in 2024 eigentlich anders als vielleicht noch vor 3 Jahren kaum noch möglich. Wir werden jetzt nicht 100% sagen, aber eigentlich kaum noch möglich.
Korrekt. Exceptions prove the rule und es gibt immer
verrückte Sachen.
Hype-Cycles nach Thema. Und ich glaube, speziell im wirklichen Deep Tech-Bereich, also ich bin Software-Investor, das heißt, was ich jetzt nicht ansprechen kann, ist irgendwie die Zyklen in Biotech, in Pharma, die ganz anders ausschauen. Aber ja, im Software-Bereich, vielleicht mit der Ausnahme von wirklich profunder Technologie, zum Beispiel im AI-Bereich oder in anderen Deep Tech Applikationen, ist, glaube ich, schwierig ohne Product Market Fit und ohne Revenues und ohne belastbare KPIs eine Series A zu lösen, ja.
Führt mich direkt zu meiner Folgefrage, weil natürlich Product Market Fit immer so eine Begrifflichkeit ist, die sehr, sehr viel verwendet wird in ganz vielen unterschiedlichen Ausprägungen. Was würdest du sagen, Max, wann ist denn Product Market Fit erreicht? 3 Kunden kaufen mal mein Produkt, 50 Kunden kaufen mein Produkt, Kunden kaufen das Produkt und kaufen es wieder oder verlängern. Also wie kann man sich denn diesem Product-Market-Fit, ich nenne es mal fast Dilemma, wie kann man sich dem da ein bisschen annähern und sagen, okay, wir haben Product-Market-Fit?
Ja, also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich 45 Minuten Podcast nur zu dieser Frage füllen und um ehrlich zu sein, würde mich doch deine Meinung dazu interessieren, der du ja selbst irgendwie als Unternehmer und Angel viel sieht. Mein pragmatischer Zugang ist tatsächlich, dass du zu einem gewissen Teil zumindest skalierbaren und wiederholbaren Weg der Customer Acquisition gefunden hast und dass du je nach Business Model gute Retention-Zahlen hast. Das kann im Prinzip Usage Retention sein, wenn es irgendwelche annual Contracts sind, dann wirst du nicht irgendwie Verlängerungen im großen Maß sehen. Das kann bei, weiß ich nicht, monatlichen Renewals, die in SaaS eigentlich selten sind, aber in anderen Industrien nicht auch irgendwie die Payment Retention sein. Aber im Prinzip willst du zeigen, in einer zumindest ersten Zielgruppe, dort wo ich mein initiales Produkt gelauncht habe, gibt es diesen Market Pull und außerhalb meiner eigenen Bubble, wo ich vielleicht 2, 3 Testkunden akquirieren kann, sind Menschen bereit, dieses Produkt zu verwenden. Das ist eine wahrscheinlich zu fuzzy und breite Definition, aber es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was du verkaufst. Wenn du jetzt irgendwie mit Market SMI 20.000 ECV Produkte verkaufst, dann wirst du für irgendwie... Dann wirst du für Dankeschön. Dann wirst du für eine Series A zeigen müssen, dass du irgendwie 30, 40, 50 Kunden hast, vielleicht erste Upsells und du kannst da schon fast Kohorten drüber legen. Wenn du jetzt irgendwie Enterprise SaaS machst, dann sind es vielleicht 2, 3, 4 Kunden. Aber es ist jedenfalls mehr als einer und es ist jedenfalls Nutzung, auf die man ganz, ganz stark schaut. Und ja, ich würde, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, du hast ein Produkt, für das zumindest eine erste Zielgruppe bereit ist, Geld auszugeben und du das irgendwie halbwegs skalierbar und predictable zeigen kannst.
Ja. So. Das würde ich unterschreiben, Markus. Also ich habe auch immer zwei Dimensionen, die ich betrachte, und das ist genau wie du sagst, also repetitive Logik im Verkauf oder eine Verkaufsengine. Ich kann das wiederholt verkaufen, aber, und das ist meistens eine Dimension, die ein bisschen zu kurz kommt, die du aber auch angesprochen hast, Kunden nutzen das Produkt dann auch und im besten Fall, wenn man es schafft, erneuern und upsellen das Produkt. Weil das ist was oftmals so ein bisschen hinterunterfällt. Man schafft es gerade im Enterprise-Bereich, das Produkt zu verkaufen. Ja, und dann geht aber Usage geht nicht los, die Aktivierung der Nutzer geht nicht los, weil die Buyer-Persona vielleicht nicht der Nutzer ist. Und was ist das Resultat? Nach 6, 12 Monaten der ersten Contract-Duration wird nicht erneuert. Ja, da nützt auch der beste Sales-Prozess nicht, weil das Produkt eigentlich noch keine wirkliche Annahme in der Nutzung, in der Usage im Markt findet. Daher, glaube ich, eine sehr wichtige Dimension, die du angesprochen hast. Und ich bin auch immer nicht so ein Freund von Market-Fit, ja, weil Märkte sind eigentlich riesig groß, geografisch oder industriell. Meistens, glaube ich, fängt man erstmal mit einem kleinen Segment an, ja, ganz scharfen ICPs. Deswegen wahrscheinlich hat man erstmal einen Product-Segment-Fit oder mehrere Segmente, wo das funktioniert, bis man wirklich schafft, den Markt zu betreuen. Aber auch da gelten die gleichen Logiken, die du erwähnt hast. Ich glaube, es ist
Ich glaube sozusagen, am Ende des Tages willst du natürlich irgendwie Renewals und Upsells sehen. Gleichzeitig, wenn wir investieren oder auch wenn unsere Companies so 1 Million Revenue erreichen und vielleicht in Richtung Series A denken, hast du selten große Kohorten, die ins zweite Jahr gehen. Das heißt, dass die beste Indikation ist natürlich, jemand verlängert den Vertrag und fügt neue Sitze hinzu und du hast einen Upsell. Aber in Ermangelung dieser Vertragsverlängerung, die einfach zeitlich noch nicht möglich ist, ist, finde ich, Usage der mit Abstand wichtigste Proxy, weil wenn ich jetzt irgendwie eine Corporate 50 Seats verkaufe und ich sehe von denen sind 40 daily active, dann kann ich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, mit einer sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit, dass die den Vertrag verlängern werden. Wenn ich 50 Seats verkaufe und einer verwendet dreimal im Jahr, dann habe ich umgekehrt eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass die nach einem Jahr, wenn sie aus dem Vertrag rauskommen, das auch tun werden. Und deshalb schauen sich viele Series A-Investoren auch Usage an als Proxy für die Stickiness des Products.
Perfekte Überleitung, Markus, als wenn es geskriptet wäre zu, okay, lass uns doch mal über KPIs sprechen, die zur Series A relevant werden und auf die man hinarbeiten sollte. Du hast schon gesagt, wir sind wahrscheinlich so ein bisschen in einer Transition oder in einer viel diskutierten Situation von Kapitaleffizienz versus Growth, ja, kommen aus Growth um jeden Preis hin zu, okay, Wachstum, aber kapitaleffizient. Sicherlich eine große Diskussion, über die wir gleich mal sprechen sollten und müssten, aber vielleicht einen Schritt zurück. Wenn man übergeordnet auf das KPI-Set oder ein Target-Sheet für die Series A guckt, was gebt ihr euren Companies mit? Wie sollte man so ein Target-Sheet, so ein Zielgerüst an KPIs definieren? Auf was sollte man überhaupt gucken, wenn man auf eine Series A hinarbeitet?
Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, so 4 große Kategorien, oder? Mhm. Wachstum, Efficiency, Retention, Revenue Retention, haben wir gerade schon ein bisschen andiskutiert, und so ein bisschen Productivity, nennt Sales Productivity, die sind in die Richtung CAC Payback, LTV CAC Ratio und Co. geht. Aber ich glaube, das wären so diese vier Kategorien. Wenn das, und da gibt es auch wahrscheinlich kein, das ist die wichtigste, das ist die zweitwichtigste. Ich glaube, das hängt dann ein bisschen am Series A Investor. Manche sagen sozusagen, ich bin bei hohem Wachstum auch bereit, irgendwie schlechte Efficiency Metrics in Kauf zu nehmen. Andere sagen, puh, im aktuellen Markt, da tue ich mir schwer damit, das greife ich eher nicht an. Aber ich glaube, es ist immer, also Growth spielt immer eine Rolle, Also ganz klar einfach, was ist mein Growth month over month, year over year, oder? Das ist auch im aktuellen Markt, vor allem in der Frühphase, wichtig. Ich glaube, es erwartet niemand, hat ja da vor 3 Jahren auch Companies gegeben, die sind irgendwie 10x year over year gewachsen. Das ist, glaube ich, weniger die Erwartung heute, weil wenn du 10x year over year wächst, dann bedeutet das in der Regel auch crazy burn. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so en vogue for all the right reasons, aber gleichzeitig, wenn du halt eine skalierbare Tech-Company baust und einen Venture-Case bauen willst, dann musst du halt am Anfang 3-5x year over year wachsen, sonst ist das schwierig darstellbar. Jetzt kann man diskutieren, was sind Benchmarks für gut und great, und das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von der Firma ab und von der Phase dann im Detail, können wir gleich noch drüber reden. Aber das ist sicher die Kategorie 1. Die Kategorie 2 aus meiner Sicht ist schon Efficiency, wo so, ich sag mal, Burn Multiples oder ähnliche KPIs rasant an Wichtigkeit gewonnen haben. Also am Ende des Tages geht's ja auch beim Burn Multiple wieder um die Relationship, oder, zwischen Growth und Cash Burn. Und wenn ich jetzt eine Million Revenues im Quartal ergänze, weil ich eine funktionierende Sales Pipeline habe, dann kann ich wahrscheinlich auch eine Million oder eineinhalb verbrennen in dem Quartal, und das ist fein, und ich habe immer noch gute Burn Multiples. Aber wo man halt, glaube ich, heute mehr denn je aufpassen muss, ist bei Cases, die ohne Wachstum viel verbrennen. Ich glaube, das ist okay ganz am Anfang, weil irgendwann mal muss ich ein Produkt investieren, aber in Richtung sozusagen, also ich, vielleicht so als Einordnung, ich rede da immer von so Companies ab ungefähr 1 Million Revenues. Ich glaube, wenn du jetzt eine Sitzisch Company bist mit 10k EA, dann wirst du immer ein paar, my French, beschissenen Burn Multiple haben, weil am Anfang brauchst du Produkt und da hast du wenig Umsätze und auch wenig Wachstum und erste Testkunden, aber hast hoffentlich trotzdem einige Headcounts, die gemeinsam mit dir Produkt bauen. Aber da macht es auch keinen Sinn, den anzuschauen. Ich rede von so Companies on the way to Series A, oder? Das ist unser Thema heute, mit so einer Million, eineinhalb Millionen Umsatz, und da glaube ich, schauen mittlerweile alle guten Series A Funds schon auf Burn Multiples. So. Und jetzt sage ich nicht, dass in eine A-Runde nicht mehr investiert wird mit einem schlechten Burn Multiple, wenn du ihn erklären kannst. Also ich habe selbst Cases im Portfolio, die haben halt wirklich ein komplexes Produkt gebaut, und die hatten halt irgendwie zum Zeitpunkt der Series A 30 FTEs, davon halt irgendwie 3-24 in Product und Engineering. Wenn du den Burn Multiple ausgerechnet hast, bist du bei 4 oder 5 gelandet. Aber da haben halt die Investoren gesehen, okay, die frontloaden Product Development, die müssen das auch, um in diesen Bereich reinzukommen und dann ein verteidigbares Produkt zu bauen, that's fine. Aber drauf schauen und verstehen die sozusagen Efficiency wie jeder Series A Investor, und das war vor 2 Jahren vielleicht nicht so.
Vielleicht frage ich hier nochmal ganz klar nach zur Klarstellung, Markus. Wenn du über 1 Million ARA sprichst, wie viel ARA haben normalerweise die Seed-Companies, in die ihr investiert? Ja. Und wie viel ARA würdest du sagen, sollte heute da sein? Das ist natürlich in einem Korridor, wenn man in eine Series A gehen will. Nur das für die Zuhörer nochmal ganz klar zu machen.
Also, das ist wahrscheinlich die nächste Thematik, die 45 Minuten füllen könnte, oder was ist Seed und was ist Series A? Ich glaube, da gibt es auch kein richtig. Wenn ich so auf den Markt schaue, dann würde ich sagen, Seed beginnt bei Revenues. Ich sage mal so as low as 100k und geht wahrscheinlich so rauf bis zu 500.000 ungefähr. Und Series A würde ich sagen, also früher hat man immer gesagt, beginnt bei 1 Million. So die Momentum Series A sind so eher bei 1,5-2 Mio in EA, würde ich sagen. Aber auch da wieder, weißt du, gibt Series A's, die sind 6-7 Millionen, gibt Series A's, die sind 20 Millionen. Und da sehen wir schon eine gewisse Korrelation. Das heißt, je mehr Umsatz du hast und je mehr Proof du hast, desto größer werden diese Runden. Auch das merkt man, dass fast bis in die Series A so Multiples schon rein trickeln. Also ich kenne jetzt kaum Series A Investoren, die die effektiv irgendwelche Revenue Multiples als Bewertungsbasis hernehmen in der Series E. Das fängt dann in B-Runden an und ist in C-Runden Standard. Aber selbst in der A gibt schon so eine finde ich direktere Korrelation als noch vor zwei Jahren zwischen Bewertung und Revenues. Während das vor zwei Jahren fast arbiträr war und irgendwie fast ausschließlich um irgendwie Zukunftsvision gegangen ist, ähnlich wie in der Seed-Runde, spielt die Frage, ob der jetzt 800.000 ERA hat oder 2 Millionen in der Bewertung schon zumindest eine Rolle.
Ihr Lieben, baut ihr selbst gerade eine starke SaaS-Firma auf? Ja, dann ist es sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr von potenziellen KundInnen oder InvestorInnen nach SOC 2, ISO 27001 oder der HIPAA-Zertifizierung gefragt werdet. Das Vorhandensein dieser Compliance- und Security-Standards kann eurem Unternehmen erheblich beim Wachstum helfen und auf Kundenseite eine starke Vertrauensgrundlage schaffen. Aber wie so oft, der Prozess ist zeitaufwendig und sehr kostspielig. Vanta kann euch dabei helfen. Vanta automatisiert nämlich bis zu 90% eurer Compliance- und Security-Reviews und macht euch in nur wenigen Wochen anstelle von Monaten auditbereit. Dadurch könnt ihr bis zu 85% der damit verbundenen Kosten einsparen und, ganz wichtig, Vanta skaliert mit eurem Unternehmen, um euch sowohl erfolgreich beim Markteintritt in neue Märkte als auch beim Abschluss noch größerer Deals unterstützen zu können. Um zu erfahren, warum sich über 6.000 schnell wachsende Unternehmen für Vanta entschieden haben, bucht euch eine individuelle Plattform-Demo mit dem sehr sympathischen und fähigen Vanta-Team auf www.vanta.com/artistonair. Euch eine gute Zusammenarbeit mit Vanta und hier geht's weiter mit dem Pod. Das ist ein spannender Erkenntnis, Max. Ja, das heißt, während früher zwischen ein Multiple von 10 bis 200 alles möglich war, sagst du, ist es jetzt schon deutlich wahrscheinlicher, dass die Umsätze einen größeren Einfluss auf die Bewertung haben. Finde ich eine sehr spannende Erkenntnis. Und ja, wir werden keine absoluten Grenzen für Seed-Umsätze und Series-A-Umsätze nennen, aber ich glaube auch die Aussage von dir, okay, der erwartete Umsatz ist ein bisschen nach oben gegangen und wir sprechen eher über 1,5 bis 2 Millionen ERA zur Series A. Ich denke, das ist auch zumindest ein ganz spannender Anhaltspunkt. Wie du schon sagtest, nichts ist absolut. Und wer definiert, wie die Runde heißt, gibt's auch kein Lehrbuch, was da klare Grenzen setzt. Aber wenn wir jetzt über die absoluten ERA-Zahlen gesprochen haben, ist natürlich die Frage, wie schnell kommt man dahin? Und du hast vorhin schon gesagt, okay, Wachstumszahlen sind sicherlich nicht mehr nur ausschlaggebend, aber immer noch weiterhin sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn wir auf eine Series A gucken, welche Wachstumszahlen auf monatlicher oder Quartals- oder Jahresbasis sollten denn vorhanden sein, dass ihr sagt, hey, das ist eigentlich ein attraktives Wachstum, das können wir einem Series A-Investor zeigen und da glauben wir, dass es eigentlich einen Appetit machen sollte für eine A-Runde.
Ja, also ich glaube schon so am Weg zu einer Million, würde ich sagen, ist schon so 15% Month over Month wirklich, wirklich gut, wenn man das über mehrere Monate zeigen kann. Das wäre so mein Benchmark. Also so nämlich, ich sage jetzt mal über 6, 9, 12 Monate, dass du mal einen Monat hast am Anfang, wo du 30% wachst, dann auch fair. Und übrigens, bei diesen ganzen Multiples und also Year over Year und Month over Month, die anzugeben, macht auch erst Sinn, wenn du so bei, ich sag mal, 100.000 ERA stehst. Ne? Also ich finde es immer ein bisschen weird, wenn du dann Gründer hast, die dir sagen, wir sind die letzten Monate 50% Month over Month gewachsen. Und das gibt's wirklich. Ist jetzt nicht irgendwie der VC, der da irgendwie blöde Scherze macht und dann schaust du ins Deck und siehst, okay, die sind von 500 auf 750 auf irgendwie ein bisschen über 1.000 Euro gewachsen. Und das ist eh cool, aber das ist so irgendwie, es wirkt fast ein bisschen marktschreierisch, wenn das jemand so macht. Aber wenn du halt von 100 auf 130, auf 170, auf, weiß ich nicht, ein bisschen über 200 und so. Du siehst, da gibt's irgendwie Month over Month dieses Momentum, dann macht das relativ schnell Spaß, weil das ist selbst von 100 auf 130 klingt nach einem Kunden, aber wenn du das 6, 7, 8 Monate aufrechterhalten willst, dann sozusagen sind 15% Month over Month plötzlich nicht mehr 30.000, sondern 100.000 und dafür brauchst du schon irgendwie eine somewhat repeatable Sales Engine, über die wir vorher gesprochen haben. Also ich würde sagen, so 15, 20% ist so top.
Mhm. Ab wann wird es uninteressant für euch als Investor? Also wann würdest du sagen, gibt natürlich auch wieder Ausnahmefällen, aber hey, also unter 10 ist zu wenig, ist irgendwie die Wachstumsmaschinerie funktioniert dann auch nicht richtig gut. Gibt es da einen unteren Grenzwert? Und ja, ich verstehe, it depends, Markus, aber würdest du sagen, okay, ja, also das ist schon das Minimum, ja, das da sein sollte?
Ja, schon, am Ende des Tages eine der Kern Assets, die wir underwriten als VC-Investor, ist Momentum, oder?
Ja.
Und das kann jetzt irgendwie Momentum bei der Technologie sein oder beim Team, vor allem aber irgendwie im Go-to-Market und bei Kunden. Das betrifft uns weniger, weil wir, wie gesagt, initial Pre-Seed oder Seed investieren und brauchen wir die Fantasie, dass dieses Momentum sich entwickeln kann. Also wenn wir einsteigen, ist das noch irgendwie weniger ein Thema, weil die halben Firmen, in die ich investiere, die haben keinen Umsatz und die andere Hälfte hat irgendwie, weiß ich nicht, 7 Testkunden. Und das ist auch cool, weil deshalb liebe ich meinen Job so, dass es wirklich ganz am Anfang getting your hands dirty und wirklich mit den Gründern gemeinsam an dieser Repeatable Sales Engine arbeiten heißt. Und das ist genau das, warum mir mein Job seit 10 Jahren so viel Spaß macht. Aber ich würde sagen, Series A-Investoren wollen Momentum sehen und da gibt es schon eine Korrelation. Wenn ich einem Investor eine Company schicke, die im letzten Jahr 5, 6x hier gewachsen ist, dann kriege ich in der Regel schneller eine Antwort, als wenn sie 3x gewachsen ist. Und wenn sie 70% gewachsen ist in der Seed Stage, dann kriege ich oft keine Antwort. Und das ist auch fair, weil im Prinzip zumindest konzeptionell, was heißt Series A, oder? Ich habe irgendwie was repeatable, was gefunden, das repeatable ist, und dann lege ich Kapital rein, das zum Teil in die Produktweiterentwicklung geht und zum Teil ins Wachstum. Und ich würde meinen, dass ich kein repeatable Customer Acquisition Path gefunden habe, wenn ich irgendwie 30, 40, 50% year-over-year wachse. Das ist einfach bei den kleinen Absolutbeträgen, von denen wir in dieser frühen Phase reden, einfach zu wenig und ja, diese ganzen Series A Fonds, ähnlich wie wir, sehen auch tausende Decks für eine Handvoll Investments und wenn du dann halt, es klingt brutal, das weiß ich auch, aber wenn du dir dann halt aussuchen kannst, investiere ich in eine spannende Firma mit guter Effizienz und 5x Wachstum oder die gleiche Firma mit 2x Wachstum, dann wäre ich eher in die investieren, die auch diese Box tickt, as brutal as it sounds.
Ist brutal, aber ich glaube, das ist auch das Game, was wir in dem VC-Markt spielen und was auch allen GründerInnen bewusst ist, wenn sie sich auf diesen Pfad einlassen. The rules of the game. Gehen wir mal in die zweite Kategorie, Markus, Efficiency, und wir nehmen jetzt mal den Fall raus, dass jetzt jemand wirklich noch Produktentwicklung extrem viel Geld reinstecken muss, was natürlich die Burn-Multiples sozusagen nach oben treibt. Wir haben jetzt eine Company, die macht den 15% Wachstum month over month, ja, also erstmal ein interessanter Case. Was sind denn Effizienzen, die ihr bei so einem Wachstum sehen wollt, über die ihr euch freut und wo ihr sagt, das ist grenzwertig, da scheint in der Go-to-Market-Engine noch starke Ineffizienzen zu sein. Vielleicht kannst du uns da mal ein Gefühl geben, weil ich glaube, es ist super wertvoll für Gründer, die hier zuhören, da überhaupt mal ein Gefühl zu bekommen.
Ja, also ich würde sagen, ich rede von einer Company, preparing for Series A, north of 1 million ich mag mich nicht wiederholen und dich nicht langweilen, aber ich glaube, das macht einfach, ist wichtig, das zu konkretisieren, weil mit 300.000 schaut die Firma einfach ganz anders aus. Ich würde sagen, wenn du so siebenstellige Revenues hast, würde ich meinen, dass so alles unter 2 gut ist, alles unter 1,5 richtig gut ist, und alles unter 1 fast unheard of ist.
Okay. Aber das heißt auch, alles, was schlechter ist als 2, ist wieder so ein Case, wo du von anderen Investoren aus der Series A dann eher langsamer Rückmeldung bekommen würdest.
Ja, ich würde sagen, dass, wie gesagt, die also in der A ist es schon noch nicht so eindeutig. Also ich habe gerade ein paar B- und C-Fundraises, da geht's, da ist der Burn-Multiple fast die wichtigste KPI. Mhm. Das ist bei Series A's noch nicht im gleichen Ausmaß so. Es ist eine wichtige KPI, wahrscheinlich nicht die wichtigste. Es geht nur, glaube ich, ganz konkret darum, glaubhaft erklären zu können, wie du bei diesem Burn Multiple gelandet bist. Und wie gesagt, es gibt in der A gibt es einfach schon noch viele SaaS-Companies, die wirklich signifikant in die Produktentwicklung investieren. Und wenn du das zeigen kannst und auch zeigen kannst, was du da gebaut hast, dann würde ich schon sagen, dass eine Mehrheit, nicht alle, aber eine Mehrheit der Series A Investoren auch einen höheren Burn Multiple akzeptiert. Aber ja, auch ganz direkt gesprochen, wenn du mich fragst, was sind so die hottest Series A Companies out there, so die 0,1%, dann würde ich sagen, sind das Companies, die schnell wachsen, ein somewhat verteidigbares Produkt gebaut haben, das gute Retention hat und sie es dabei auch noch geschafft haben, den Burn Multiple bei, weiß ich nicht, 1,5 oder drunter zu behalten. Das, wie gesagt, gibt gute Gründe, warum auch hervorragende Companies das zum Zeitpunkt der Series A noch nicht schaffen. Ja. Aber ja, es gibt wenige dieser Companies, die das schaffen. Und das sind die, die auch im 2024er Markt dann plötzlich inbound von 56 Series A Investoren sehen, weil die halt sehr selten sind.
Ja, und wie du schon sagst, wenn du das nicht schaffst, dann muss ich als GründerInnen auf jeden Fall eine gute Story haben und das begründen können, warum der Burn vielleicht höher ist und in was ich den Burn investiere und was das der Return on Investment beziehungsweise die langfristigen Nutzeneffekte dieses Investments sind. Lass uns kurz noch eine, oder ich hätte noch eine Frage, gibt es auf der Effizienzseite Bucket 2, Markus, gibt es noch weitere Sachen, die für euch da wichtig sind oder gehen wir dann eher in 4 Sales Efficiency rein, wo es dann eher schon in die operative Ebene geht?
Ja,
Burn Multiple also, ist der Nordstern wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, was Efficiency betrifft, sicher ja, genau. Also ich glaube, für eine Series A Company ja, genau. Und ich glaube dann, so dann Kategorie 3 wäre wahrscheinlich so Revenue Retention, das können wir ganz kurz halten, da haben wir ja vorher schon gesprochen, so irgendwie, was ist der NRR, wenn du ihn schon messen kannst, sicher so die Frage, kannst du Cross- und Upsells zeigen, und ich glaube so über 100 wäre schon gut, über ja. 120 wäre großartig und über 130, 140 ist wirklich exceptional, provided der Basket ist groß genug. Na, wenn du jetzt einen Kunden hast und den hast du you manage to upsell und dann hast du plötzlich irgendwie 256 Prozent Net Revenue Retention, dann ist es gut, aber wahrscheinlich nicht ganz. Lässt keine, wie sagt man immer bei Investments, past performance is no indicator of future success. Das wäre dann so ein Fall. Aber ganz viel auf der Retention Seite bei Series A ist sicher Usage Retention, weil eben Revenue Retention noch zu früh ist und es eben keine großen Baskets gibt in der Regel, die schon ein Jahr erneuert haben. Und die vierte Kategorie ist dann so ein bisschen Productivity, wo's sicher um auf der einen Seite Kack-LTV geht, oder?
Ja.
Wo man irgendwie so, ja, also 5 ist immer der North Star für Kack-LTV Ratio, das ist wirklich exceptional, aber ich würde mal sagen, für die Series A alles über 3 ist in Ordnung. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, auch das dann richtig zu berechnen, oder da gibt es so viele, die sagen, ja, 90% war Founder-led Sales und wir drei Gründer haben eigentlich fast nur Sales gemacht das letzte Jahr, aber dann halt irgendwie so die Kosten nicht reinzurechnen, aber dann irgendwie eine LTV-CAC-Ratio von 7 zu haben, ist wahrscheinlich auch nicht der weiße letzte Schluss, aber wenn man es wirklich richtig und fully loaded rechnet, ich glaube für eine Series E-Company alles über 3 ist super, weil es dann in der Regel einen Pfad gibt in Richtung 4 und 5, oder? Und dann ist die Frage, also die zweite Frage ist sicher Acquisition Cost Payback,
ja.
wo ich sagen würde, das hängt ein bisschen von den ACVs ab und je höher die ACVs sind und je Enterprise-lastiger die Kunden sind, desto
desto höhere Payback sind wahrscheinlich.
Oder desto, ja, genau. Desto, weil einfach auch der Lifetime Value und der Login in der Regel höher ist. Ich glaube, alles unter 12 Monate CAC Payback ist großartig. Und wahrscheinlich auch ein bisschen die Erwartung, wenn es in die Richtung SMEs geht, wenn es Enterprise Go-to-Market sind und es dauert, weiß ich nicht, 18 Monate oder so, dann passt das genauso. Wie gesagt, ich versuche ein bisschen, weil ich habe so irgendwie eine Allergie gegen VC-Bullshit und so generische Aussagen. Ich versuche das so konkret wie möglich zu machen. Gleichzeitig there's always exceptions und ja. Wenn du halt jetzt, weiß ich nicht, da gibt es dann Cases, die haben sich gemeinsam entwickelt mit einem Testkunden, dann würde anders drauf schauen. Also ich versuche so konkrete Zahlen zu nennen, die wahrscheinlich für die 80% an Series A SaaS Companies Gültigkeit haben und so ein bisschen einen Blick geben, wie Investoren da drauf schauen, gleichzeitig exceptions proof the rule.
Ich glaube, das ist extrem wertvoll, Markus, was du hier teilst, weil ich glaube, dass einfach Gründer ein bisschen Unsicherheit nimmt und einfach mal eine Orientierung gibt. Ja, es gibt sicherlich viele, viele Quellen im Netz auch, wo gerade amerikanische VCs oder UK-VCs bestimmte Zahlen und Benchmarks publishen. Die sind aber dann nicht immer so eins zu eins auf den Markt hier anwendbar. Und ich glaube, hier mangelt es ein bisschen an Quellen. Wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr auf eurer Website, auf eurem Blog ein ganz spannendes ganz spannende Quelle, wo man das auch nochmal in Ruhe nachlesen kann und diese Zahlen und KPIs in Ruhe mal bekommt. Bin ich richtig, packen wir auch in die Shownotes, oder?
Ja, genau. Wir haben da einfach versucht, so ein bisschen lieber konkret werden und ist nur 9 von 10 Fällen akkurat, als so fuzzy bleiben und dann hat keiner was davon. Genau, also wir haben da, mein Kollege Fred hat da so uns ein bisschen ein Cheat-Sheet, würde man sagen, auf Neudeutsch, kreiert, das aus meiner Sicht sehr gelungen ist und das wir gern zur Verfügung stellen, ja.
Packen wir in die Shownotes, könnt ihr euch runterladen oder anschauen. Ich habe eine Frage aus vielen GründerInnen-Gesprächen, die ich immer bekomme. LTV-Berechnung ist ja auch nicht so easy, ja. Also was ist denn glaubhafte Lebenszykluszeit von einem Kunden? Ja, der LTV wird natürlich höher, je länger ich theoretisch annehme, dass er da bleibt. Ist 3 Jahre, sag ich mal, durchschnittliche Laufzeit sinnvoll anzunehmen? Ist 4 Jahre? Ist 10 Jahre? Ja, ist sicherlich auch wieder depends, aber einen gewissen Industriebenchmark wird es ja geben, wo ihr sagt, okay, 3 Jahre kaufe ich. Ja, 6 Jahre kaufe ich nicht mehr, dass er da bleibt. What is it?
Ja, da gibt es sicher viele, die mir da jetzt widersprechen würden. Ich würde sagen, ich kaufe 3 bis 5 Jahre, ja. je nach Kundensegment, und je größer die ACVs sind, desto höher nehme ich den Login an und desto längere LTVs kaufe ich.
Jetzt haben wir viel über KPIs gesprochen und das war mega wertvoll. Jetzt ist dennoch, gibt es ja, sag ich mal, neben den KPIs noch ein paar andere Sachen, die man auf dem Weg von der Seed zur Series A, du hast es vorhin gesagt, vielleicht vorbereiten sollte, vielleicht berücksichtigen muss, ja, um dann sozusagen mit gutem Skill oder vielleicht einer guten Vorbereitung in die Series A zu gehen. Lass uns doch vielleicht mal auf 2, 3 weitere Dimensionen kurz eingehen, wo du sagst, hey, da musst du eigentlich nach der Seed schon drüber nachdenken, weil Fundraising fängt halt nicht am Tag 1 des Fundraisings an, sondern im besten Fall einen Tag nach der Seed.
Ja, ich glaube, ich habe drei Tipps. Drei Sachen, wenn man die beherzigt, ist man, glaube ich, 80% der. Wäre auch wieder eine eigene Folge, aber ich glaube,
das ich sind schon, drei. Ich sehe schon, du pusht auf Episode 3 nächstes Jahr. Viele gute Themen für die nächste Episode, finde ich sehr gut.
Die drei häufigsten Pitfalls, die wir sehen. Das eine ist, also wir machen, das klingt ein bisschen cheesy, aber wir machen in der Regel mit unseren Gründern nach dem Investment so eine Art Kickoff-Workshop, wo wir wirklich versuchen, uns das Series E-Deck zu bauen. Also jetzt designen wir es nicht, aber wir überlegen uns wirklich sozusagen, also wenn man jetzt annimmt, dass ein Deck die wesentlichen Themen einer Company irgendwie berücksichtigt. Wie schaut mein Team aus? Wie schaut meine Traction aus? Wie schaut mein Produkt aus? Dann versuchen wir, also wirklich so manchmal sogar auf so Flipchart vordrucken, as cheesy as it sounds, zu formulieren, okay, die Kohle reicht für 24 Monate, das heißt, in 18 gehen wir fundraisen. Heute in 18 Monaten, wie schaut unser Series A Deck aus? Nicht, weil es ums Deck geht, sondern weil es dir einfach Guidance gibt, oder? Also dieses jahrhundertealte Zitat, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, führt jeder Weg ins Leere, ist ein bisschen philosophisch, bin kein großer Philosoph, aber ich glaube einfach, dass es total hilft, in so einem Space, wo so viel passiert, so ein bisschen Guidance zu haben. Also was glauben wir, welche Hires sind Priorität in Richtung Series A für die nächsten Monate? Auf welche KPIs soll sich diese Company konkret fokussieren? Was sind die nächsten Schritte im Produkt? Das heißt, möglichst früh nach der Runde ganz konkret zu planen, was sind meine Prioritäten für die nächsten 12 bis 18 Monate. Klingt super VC, let me try to be helpful, obvious, aber es passiert trotzdem in ganz vielen Fällen nicht und ich halte es für einen Fehler, Nummer eins. Mhm. Nummer zwei, viele gute Gründer haben Fundraising und wie diese Branche funktioniert, glaube ich, noch nicht 100% verstanden. Ich verstehe, Fundraising ist mühsam. Und ich habe auch früher immer lieber ein Produkt gebaut, als mich mit halb ahnungslosen Investoren, die dann irgendwie in den Zoom-Call locken, zu unterhalten. Ich verstehe das. Aber ich halte es für ein großes Problem, wenn Gründerinnen und Gründer so diese Mentalität haben, ich raise jetzt, der Prozess dauert, sagen wir, von Anfang bis Ende 3 Monate und dann muss ich Gott sei Dank mit diesen VCs 15 Monate nimmer reden und kann mich aufs Produkt fokussieren und dann schreibe ich denen wieder und gefundraisen. Ich glaube fest daran, dass es nicht funktioniert oder in den seltensten Fällen funktioniert. Kannst schon machen, wenn du jetzt einfach ein Team an Serial Entrepreneurs bist und dann nach einem Jahr mit deinem Deck aufschlagst und all diese KPIs, die wir jetzt besprochen haben, genau dorthin zeigen, wo sie sollen, dann funktioniert das, ja. Aber ja, es gibt diesen Spruch, Investors invest in lines, not dots. Das heißt, ich glaube fundamental, dass es Sinn macht, zu ausgewählten Events zu gehen, ausgewählte Calls zu nehmen und sich so ein bisschen ein CRM aufzubauen an Series A-Investoren, die man schon ein, zweimal getroffen hat, die man ein, zweimal Catch-ups geschickt hat. Da muss man nicht ins Detail gehen. Da muss man jetzt nicht auf Traction im Detail eingehen, sondern einfach um dem Investor, der vielleicht eine These auf diesen Space hat, so ein bisschen Insights zu geben. Der kann das Team kennenlernen, der kann den Markt kennenlernen, der kann das Produkt kennenlernen. Das ist wirklich der Schlüssel, um dann Momentum in Series A Fundraising reinzukriegen, weil es halt schon bestehende Relationships gibt und ich den Leuten nochmal sagen muss, hey, by the way, cool, dass wir vor 3 Monaten das letzte Mal geredet haben, jetzt sind wir soweit, hier ist das Deck, wann können wir reden? Und das ist dann das Geheimnis dieser Series A's, die plötzlich in 3 Wochen geraced werden und jeder sagt, ja, wie hat er das geschafft? Naja, weil er nicht begonnen hat, Relationships aufzubauen oder sie in 3 Wochen. Und das dritte, und dann bin ich fertig.
Ein Zwischenkommentar, bevor du in Punkt 3 gehst. Wo könnte das besser funktionieren, Markus, als auf dem Artist Summit im Oktober, diese Relationships also aufzubauen oder zu pflegen, oder?
Ja, nein, also 100%. Ich glaube, ich I walk the talk. Ich war auf jeder Veranstaltung bis jetzt, wenn ich sage, ihr habt da was Beeindruckendes gebaut. Das im ersten Jahr hätte ich gesagt, das ist mit Abstand beste SaaS-Event im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile sieht man ja, oder hat man ja vorher gesehen, dass eure Strahlkraft da weit drüber hinaus geht. Und dieses Kompliment kann ich euch machen, ohne dass es gescriptet ist. Ich glaube, ihr habt da wirklich was Großartiges gebaut, das intimate ist, das die richtigen Leute zusammenbringt und das für SaaS-Founder jedenfalls Sinn macht. Ich bin ein strikter Gegner davon, zu 20 Events zu fahren, aber ja, ich glaube, dass es zumindest für einen Founder Sinn macht, auf 5, 6 relevante Events im Jahr zu fahren. Ja. Für Investorkontakte, für Inspiration, für Hiring, für Partnerschaften. Pick them wisely, aber sperrt euch nicht im Elfenturm ein. Ich glaube, also Events machen Sinn. Gibt viele schlechte, da muss man nicht hin, aber zu guten Events zu fahren macht jedenfalls Sinn und da gehört die Artist dazu. Wir haben gesagt, klarer Plan, schon unmittelbar nach der letzten Runde, kontinuierlicher Aufbau von Investorenkontakten und das dritte, und da fühle ich mich fast schlecht, das in dem Podcast zu sagen, weil da jetzt Leute zuhören werden und sich wieder denken, VC Spreading Wisdom ist doch eh logisch. Ich kann dir sagen, nach 10 Jahren, es ist nicht logisch. Have your house in order. Mhm. Es gibt einfach nur bedingt Datenpunkte, auf Basis derer ich investiere in einer frühen Phase. Das heißt, wie mein Pitch-Deck daherkommt, ist ein Proxy für die Fähigkeit des Teams, Geschichten zu erzählen und compelling Präsentationen zu bauen. Und wenn das Pitch-Deck, pardon my French, scheiße ausschaut und keinem roten Faden folgt, dann gehe ich als Investor davon aus, dass auch das Sales-Deck keinem roten Faden folgt und sich die schwer tun werden, das zu verkaufen. Und wenn der Finanzplan komplett Kraut und Rüben und nicht durchdacht ist, dann nehme ich auch an, dass so die operative KPI-Steuerung der Firma nicht durchdacht ist. Das heißt, einen Datenraum, der aus einer Product-Demo, die man irgendwie auf Loom aufnimmt, den wichtigsten KPIs, einem Deck, an Finanzplan und vielleicht noch ein, zwei anderen Dokumenten, Investor-FAQs oder was auch immer für die Company relevant ist, vielleicht ein Product-Deep-Dive, das ready zu haben zum Zeitpunkt des Fundraisings, hat zwei Vorteile. Erstens wirkt es professionell und zweitens die Kunst, gerade in so einem tricky Markt wie jetzt, ist Momentum zu generieren. Und Investoren werden diese Fragen stellen. Und wenn ich diese Dokumente nicht ready habe und ich sie bauen muss und von jedem Request zu Request dann 5 Tage vergehen, weil ich die Daten erst irgendwie zusammentragen und visualisieren muss, dann wird mir das nicht helfen, Momentum aufzubauen in meinem Fundraise. Das heißt wirklich, as stupid as it sounds, das hat man selber unter Kontrolle. Ich weiß, Gründer sein, bin der dann dead, ist der anstrengendste Job. Ich habe einen Teilzeitjob dagegen und ich glaube auch, dass ich viel arbeite. Ich habe höchsten Respekt für jede Gründerin, für jeden Gründer. Mit einem Hintern, wie man in Wien sagen würde, auf 1000 Kirtagen. Es gibt so viel zu tun, es ist nie genug Zeit. Aber genau sich das zunutze zu machen und diese ganzen Materialien schon vorm Fundraising fertig zu haben, mit bestehenden Investoren zu challengen, zu iterieren und dann so rock-solid Dokumente zu haben und einen rock-solid Datenraum zu haben, wenn man rausgeht, wirkt nicht nur professionell, sondern nimmt auch etwas Stress aus dieser ohnehin stressigen Fundraising-Phase und hilft, Momentum zu generieren. Und ja, ich weiß, es klingt super obvious und trotzdem passiert es in der Hälfte der Fälle nicht.
Super spannende Punkte, Markus, und ich gebe dir recht, sounds obvious, aber in ganz vielen Fällen läuft es dann leider doch anders, ja, und die Materialien, die man bekommt, die sind dann halt nicht so state of the art. Ich habe noch eine Frage, weil du hattest angesprochen, GründerInnen haben natürlich super viel zu tun. Auf dem Weg von der Seed zur Series A, weil ich hatte vor kurzem einen Gast hier, der hat sich ein Advisory Board aufgebaut in der Seed und hat dieses Advisory Board dann sehr effizient genutzt, um den Outreach für eine Series A zu machen. Ja, also ganz spannendes Konstrukt. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Advisory Board auch nochmal zusätzlicher Aufwand, ja, in der Betreuung, in der Information, in den Meetings, in der Vorbereitung. Wie schaut ihr da drauf? Ist es notwendig in der Seed? Macht es Sinn? Hat es einen Mehrwert? Bringt es was? Oder sagt ihr eher, hey, das ist so Zeit, die solltet ihr als GründerInnen gegebenenfalls woanders reinstecken, nehmt euch Einzelpersonen, die ihr zu Themen halt ab und zu mal fragt, wenn ihr es braucht, aber schafft nicht zusätzliche Gremien und Report und Instanzen in so einer frühen Phase.
Also tendenziell würde ich sagen, das, was du zuletzt gesagt hast, insgesamt glaube ich aber, Form follows Function. Das heißt, ich glaube, es hängt einfach von deiner Industrie ab und von der Art und Weise, wie du als Gründerin, als Gründer arbeitest und auch, wo deine Gaps sind. Ne? Also es gibt kein Gründer, der entdeckt alles perfekt ab. Es gibt welche, die sind großartige Fundraiser, aber haben vielleicht nicht die ultratiefe Industrieerfahrung. Dann gibt es welche, die haben 10 Jahre in der Industrie verbracht, aber haben noch nie irgendwie Investorengelder eingesammelt. Das heißt, da würde ich mir selektiv Support holen. Mhm. So, und das können sein Hires, das können sein Advisors, das können sein Angels, die ich in der Runde an Bord nehme. Das ist immer mein preferred Weg, dass ich mir jetzt früh irgendwie Leute auf meinen Captable hole, wo dann auch die Incentives aligned sind, die mir in den Bereichen helfen, wo ich vielleicht Gaps habe. In manchen Fällen funktioniert es auch gut mit einem Advisory Board. Ich persönlich bin immer gegen Governance so früh. Wir haben auch in der Regel also in Pre-Seed-Companies fast nie und auch in Seed-Companies in den seltensten Fällen Board. weil es halt nur Aufwand bedeutet und wie gesagt, als Ex-Gründer finde ich, again, form follows function und viel passiert dann auf WhatsApp oder irgendwie Calls, ja, irgendwann in der Früh oder am Abend und auch mal längeren, strategischeren Sessions, aber ich glaube halt so diese Board Governance, die wahnsinnig wichtig ist, würde ich so frühestens Late Seed beginnen und vielleicht auch erst mit da, wie es in US ja eigentlich Standard ist, ne, dass du ja primär mal Saves raised und dann mit der Series E konvertierst du das mal und setzt ein proper Board auf. In manchen Fällen, gerade bei größeren Seed-Runden, kann es auch schon in der Seed-Sinn machen, aber ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht mit Governance-Kanonen auf Spatzen schießt.
Die richtige Board-Governance und die Auswahl der richtigen Investoren und Angels, sicherlich ein weiteres Thema für eine weitere Folge, Markus. Das schaffen wir heute nicht mehr. Ich denke, wir sind am Abschluss des inhaltlichen Teils und zum Ende des inhaltlichen Teils gebe ich gerne das Wort nochmal an dich. Gibt es was ich nicht gefragt habe, was du noch sagen möchtest, was du loswerden möchtest? Die letzten Worte des inhaltlichen Parts gebe ich an der Stelle, wenn du magst, gern an dich. Berühmte letzte inhaltliche Worte von deiner Seite?
Keine besonders salbungsvollen Worte mehr. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, es ist am Ende des Tages it's more art than science, early stage investing. Und ich glaube sozusagen, je später es dann wird, desto mehr ist es tatsächlich Science und Zahlen, Daten, Fakten. Ich glaube, was wir ein bisschen zu kurz betrachtet haben, ist schon, also so diese Fähigkeit eines Gründerteams, eine Geschichte und eine Vision zu erzählen, ist neben allen KPIs natürlich wichtig. Ja. Also nicht nur zu erzählen, sondern sie zuallererst zu haben und dann gut zu erzählen. Aber ich glaube fest daran, dass speziell in den letzten 2 Jahren harte Fakten und KPIs wichtiger wurden. Und ich glaube, da ist hoffentlich uns beiden gelungen, so ein paar Insights zu geben, worauf man schauen könnte.
Hoffe ich auch. Wir freuen uns natürlich an der Stelle immer auf Feedback, Kritik, aber auch Lob von euch. Wer zum Thema Storytelling im Fundraising mal reinhören möchte, dem kann ich sehr empfehlen, in die Folge mit Iskender Dirik mal reinzuhören, der GründerInnen betreut im Storybuilding für Fundraising-Runden. Sehr interessante, spannende Folge. Markus, die letzte Frage der Show, wie immer, ist die der Kulinarik. Und ich weiß, du bist in Wien beheimatet und freue mich daher auf einen kulinarischen Tipp. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, was du magst, wo die Leute dich vielleicht mal treffen oder wo du gerne hingehst, kann von der Burgerbude bis zum Sterne-Restaurant alles sein. Ein Tipp von dir, über den freuen wir uns.
Boah, ich kann jetzt nicht das Klischee erfüllen und irgendwie dir ein Schnitzelrestaurant anbieten. Wobei, nein, eigentlich biete ich dir ein Schnitzelrestaurant. Ich biete ein Schnitzelrestaurant an, das aber mit einem Twist kommt. Eines meiner absoluten Lieblingslokale in Wien ist das Skopik und Lohn im zweiten Bezirk in Wien. Wahnsinnig cooles, tolles Restaurant/Bar irgendwo in der Mitte. Sehr, sehr artsy, die es auf der einen Seite schaffen, großartig zu kochen. Unter anderem ein fantastisches Schnitzel für die wollen. Aber das Ganze in irgendwie ein modernes, entspanntes, cooles und nicht wie manchmal in Wien verstaubtes Ambiente zu packen. Ja. Ich hätte noch 17 andere Tipps, aber ich glaube, das erste, das irgendwie mir da eingefallen ist, ist das Skopik und Lohn.
Das nehmen wir gerne. Erst ein Schnitzel und dann ein Negroni in extrem cooler Baratmosphäre. Das klingt wirklich nach einer spannenden Mischung. Ja, da gehe ich selber, glaube ich, gerne mal vorbei, wenn ich wieder in Wien bin. Markus, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit am heutigen Mittag. Freue mich auf ein Wiedersehen, sowohl in Persona als auch hier. Und sage ganz herzlichen Dank für das Teilen deiner Insights.
Vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Bis bald, mein Lieber. Mach's gut. Ja, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören in dieser Folge. Mir hat's großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Ihr konntet wie immer ein bisschen was mitnehmen und seid jetzt etwas informierter, was wichtig ist zur Series A. Wenn ihr Feedback für mich und für uns habt, dann freuen wir uns darüber, gerne per Direktmessage auf LinkedIn. Und wenn ihr uns unterstützen wollt zu diesem Podcast und bei allen anderen Aktivitäten, die wir hier im Artist-Ökosystem so machen, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Player eurer Wahl und natürlich übers Teilen vom Podcast. Danke fürs Zuhören, liebe Grüße, allen eine schöne Woche und wir sprechen uns wieder am nächsten Dienstag hier bei Artist on Air. Macht's gut!